alle die, die ich noch nicht begrüßen konnte. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. 1-2 Jahre, als ich das letzte Mal hier war. Ich sehe auch ein paar neue Gesichter, darum stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Stefan Kiem bin ich, Pfarrer der Freievangelischen Gemeinde in Frediken. Ich bin mit meiner Frau hier, Andrea. Wir haben 2 erwachsene Söhne. Ich gehe sehr gerne fischen, das ist eine meiner Leidenschaften. Und unter anderem schreibe ich noch ein paar Bücher. Ich habe gehört, ihr seid gerade an einem Fessenbrief dran mit meinem Buch. Das freut mich natürlich sehr. Es gibt auch Diskussionen. Das finde ich auch gut. Das soll es auslösen. Es ist ein neues Buch entstanden, das meine Frau und ich geschrieben haben. Das heisst, ich bin doch nicht ehemüde. Es ist ein Ehekurs und richtet sich eigentlich in erster Linie an verheiratete Paare, die einfach wieder mal eine gute Zeit miteinander erleben wollen. Gemeinsam lesen und dann gibt es Fragen zum Vertiefen. Vielleicht ein gutes Nachtessen, zusammen etwas lesen und ein paar Fragen miteinander beantworten. Also, es liegt dort hinten im Ecken aus, kann man beziehen. Die anderen Bücher stelle ich nur ganz kurz vor. Himmel und Hölle, ich glaube, das hatte ich das letzte Mal schon. Ein Thema, das aus meiner Sicht völlig unterbeleuchtet ist. Darum werde ich auch eine Predigt heute aus dem Buch halten. Denn mit Gott reden, Beziehung mit Gott, für mich etwas ganz Wesentliches, Zentrales eigentlich für uns als Christen. Wie leben wir in einer engen Beziehung mit Gott? Dann eben der Epheser, kennt ihr, sind wir dran. Und dann noch ein kleines Heft, das heisst, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Da geht es um das Thema Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, die letzte Wünsche im Fall von meinem Tod. Ich finde ein Büchlein, das alle Christen ausfüllen sollten. Man sollte die Hinterbliebenen entlasten. Oder was passiert mit dem unmündigen Kind, falls man früh unerwartet verstirbt. Also schaut es an, es liegen alle auf, die Preise sind angeschrieben, das Geld könnt ihr einfach reinlegen. Aber jetzt, wenn wir einsteigen in unser Thema, ich begegne immer wieder mal Menschen, die mir sagen, Hauptsache gerettet. Hauptsache gerettet. Also die Rettung ist absolut wichtig. Da bin ich auch dafür. Aber dann geht es eigentlich erst richtig los. Oder wenn man gerettet ist. Wenn man erlöst ist von der Schuld, von der Sünde. Und ich frage mich, ob wir Christen manchmal ein bisschen die Ewigkeit aus den Augen verloren haben. Oder wir haben sie uns gemütlich eingerichtet. Es geht uns sehr gut in der Schweiz. Aber haben wir noch den Blick für das Wesentliche, für das, was mal kommen wird, was ewig dauern wird? Oft sind wir doch zufrieden, wenn Jesus unsere Probleme löst, wenn wir mit ihm gut den Alltag durchschiffen können. Aber ist das wirklich das Wesentliche? Ich glaube, unsere Nachfolge hat Auswirkungen vom Himmel her oder auf den Himmel. Und umgekehrt soll der Himmel auf unsere Gegenwart Auswirkungen haben. Und darum glaube ich, Hauptsache gerettet. Ja, es ist wichtig gerettet, aber ich glaube noch mehr, Leben für die Ewigkeit. Das, glaube ich, ist das Ziel von unserem Dasein. Und darum möchte ich heute ein bisschen motivieren und einen Blick in den Himmel wagen. Unter dem Thema gibt es im Himmel eine Belohnung. Gewisse tun sich schwer mit dem Gedanken. Im Himmel eine Belohnung, sind ja nicht alle gleich im Himmel? Weil Belohnung könnte sein, dass mehr oder weniger vorhanden ist. Sind wir denn nicht eifersüchtig? Ich möchte kurz 2 Texte mit euch lesen, bevor wir uns dann mit einem dritten ausführlichen beschäftigen, der zeigt, dass es eine Belohnung gibt. In Matthäus 5 lesen wir, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Menschen sind unter Bedrängnis gewesen und ihnen wird doch gesagt, es gibt im Himmel eine reiche Belohnung. Also es gibt definitiv eine Belohnung. Das können wir mal festhalten. In dem Text, Matthäus 10, lesen wir, wer einen Prophet aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten empfangen. Also es gibt scheinbar einen Lohn, der speziell für Propheten ist. Und wer einen Prophet aufnimmt, ihn beherbergt, bewirtet, empfängt den Lohn von einem Prophet, ohne dass er ein Prophet ist. Ist eigentlich noch genial, oder? Also Gastfreundschaft ist enorm wichtig. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Also scheinbar ein Unterschied. Lohn Prophet, Lohn des Gerechten. Es gibt scheinbar unterschiedliche Belohnungen. Und jetzt wollen wir einen Text miteinander studieren. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Es kommt dann noch ein bisschen mehr Text dazu, aber mit dem fangen wir mal an. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und mit dem fangen wir an. Dein Fundament ist in Jesus Christus gelegt. Ein bisschen die Geschichte der Korinther. In Korinth hat Eifersucht geherrscht. Das kann man sehen, wenn man den Korintherbrief liest. Und die einen haben sich zum Apollos gehalten. Und die anderen zum Paulus. Die einen sind die Apologeten. Die richtige Lehre ist wichtig und um das haben sie gekämpft. Und die anderen, das sind Paulaner. Das sind Biertrinker. Paulanerbier, kennen Sie vielleicht? Nein, das sind Evangelisten, oder? Der Paulus, der Evangelist. Und die sind im Streit gelegen. Die einen haben gesagt, Evangelisation ist wichtig, wir müssen Menschen erreichen. Und die anderen haben gesagt, nein, apologetisch wirken, Menschen die Jüngerschaft fördern, das ist wichtig. Aber was eigentlich wesentlich ist, lesen wir im Text, Gott, der das Wachstum geschenkt hat. Es braucht beide. Und vor allem ist es Gott, der das Wachstum geschenkt hat. Jesus Christus ist das Fundament der Gemeinde und von unserem persönlichen Glauben. Er ist stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben, damit wir frei sein von aller Schuld, die uns von Gott trennt, können Zugang haben zum Vater im Himmel. In Jesus ist das Fundament gelegt. Und wir können nichts mehr hinzufügen zu dem Fundament und wir können nichts hinwegnehmen. Du kannst nichts machen, dass dich Gott mehr liebt und du kannst nichts machen, dass dich Gott weniger liebt. Jesus ist das Fundament. Und wer Jesus als Fundament hat, wird einmal nicht ins letzte Gericht kommen vor einem weissen Thron, wo nach dem tausendjährigen Reich stattfinden wird. In jenes Gericht kommen alle Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Und dort wird es nur Verurteilung geben. Aber alle, die Jesus als Fundament haben, werden nicht in das Gericht kommen. Aber alle, die Jesus als Fundament haben, werden vor den Richterstuhl Christi kommen. Ich möchte das vorlesen aus 2. Korinther 5. Da redet Paulus zu den Christen in Korinth und sagt zu ihnen, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn, und jetzt sind wir wieder beim Lohn, einen Lohn gibt es dort, für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Wenn findet das Preisgericht statt? Wenn Jesus zurückkommt, wird er uns zu sich entrücken. Und die toten Gläubigen, also die verstorben sind und an Jesus geglaubt haben, werden dann auferstehen. Und wir kriegen einen neuen Herrlichkeitsleib. Und dann erscheinen wir vor dem Preisgericht Gottes. Oder vor dem Preisgericht Christi. Ich möchte das kurz mit einer Gegenüberstellung rasch aufzeigen, dass man das versteht. Also wir haben hier das Gericht vor einem weissen Thron, das ich angesprochen habe, und wir haben den Richterstuhl Christi. Und dann, wer, wann, was? Wir gehen zuerst das Gericht vor dem weißen Thron, nach dem tausendjährigen Reich. Wer alle Ungläubigen aus allen Zeiten? Die Toten werden auferstehen und kommen vor den weißen Thron. Wenn, nach dem tausendjährigen Reich, was? Verurteilung. Dort wird es keine Errettung mehr geben. Es wird einfach das Ende sein von der Welt. Und der Satan ist bereits entsorgt, im ewigen Feuer, wie das beschrieben wird. Und die ungläubigen Menschen gehen auch an den Ort. Der Richterstuhl Christi wäre gläubig aus aller Zeiten, wenn nach der Entrückung und was, es gibt dort Belohnung. Jesus ist unser Fundament. Und auf dem stehen wir. Und das ist wesentlich. Und an dem halten wir fest. Egal was kommt. Und an dem Fundament können wir auch nichts umschrauben. Aber dein Leben geht ja weiter. Der Gemeindebau geht weiter. Und darum gehen wir auch im Korinthertext weiter. Wir sind immer noch in 1. Korinther 3. Ein paar Vers kommen dazu. Und was ist mit dem, der pflanzt, und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, und jetzt ganz wichtig, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Ich gehe gerade auf das ein. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh. Ich habe Details beschrieben mit: Du bestimmst, was auf deinem Fundament gebaut wird. Der Text sagt, wir sind Gottes Acher, wir sind Gottes Bau, also zwei Bilder. Und gleichzeitig wird uns gesagt, wir sollen sorgfältig darauf schauen, wie wir auf unserem Fundament weiterbauen. Es reicht also nicht einfach gerettet zu sein, wie ich das am Anfang gesagt habe. Das Leben geht mit Jesus weiter. Wir stehen in der Nachfolge von Jesus. Und es ist entscheidend, mit was für Materialien wir auf dem Fundament von Jesus aufbauen. Baust du mit vergänglichem Material, Holz, Schilf oder Stroh? Oder baust du mit beständigem, wertvollem Material, Gold, Silber und Edelstein? Wie sieht das ganz konkret aus? Bauen mit wertvollen Materialien. Ich habe den Vers 8 vor so betont. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Also es kommt nicht darauf an, was du für Resultate erzielst, sondern auf deinen Einsatz kommt es darauf an. Weil für deinen Einsatz bist du verantwortlich. Für das Resultat nicht. Oder ich kann eine Predigt hier halten. Das ist mein Einsatz, das kann ich machen. Aber was das bei euch bewirkt, das ist der Heilige Geist und da sind ihr verantwortlich. Kann ich nicht machen. Dass ihr nur freudig da rauslauft und sagt, yes, für Jesus will ich Vollgas geben. Wie sieht der Einsatz konkret aus? Was bedeutet das? Dazu ein paar Gedanken. Entscheidend sind bei unserem Einsatz unsere Motive. Also warum du etwas machst. Ich möchte auf ein Gleichnis, das Jesus gebracht hat, in Matthäus 25 eingehen. Ein reicher Mann übergibt seinen Diener ein paar finanzielle Möglichkeiten. Und die gehen unterschiedlich mit dem Geld, das sie gekriegt haben, um. Und ein Diener, das ist ein schlechter Diener. Von dem heißt es in Matthäus 25, Vers 25, deshalb hatte ich Angst und vergrub deine Talente in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Also der Diener hat aus dem Motiv Angst gehandelt. Er hat Angst gehabt, er könnte versagen. Er könnte das, was er hier gekriegt hat, verlieren, weil er es vielleicht falsch investiert hat. Und dann ist am Schluss alles weg. Und ich habe Angst, ich vergrabe es lieber, dann gebe ich einfach das zurück, was er mir gegeben hat, der Herr. Aber das ist nicht die Idee. Es geht nicht darum, du kannst alles für Gott investieren und von mir aus eine völlige Pleite ziehen. Das ist Gott gleich. Gott möchte, dass du das, was du hast, investierst, einsetzt, selbst wenn es schief geht. 1. Korinther 13 macht deutlich, das Grundmotiv von unserem Leben soll die Liebe sein. Dort wird gesagt, ohne Liebe ist alles für Katz. Das ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, aber grundsätzlich steht das dort. Alles, was du ohne Liebe machst, ist für nichts. Also entscheidend sind einmal ganz grundsätzlich unsere Motive. Und aus dem Gleichnis erfahren wir aber noch mehr. Entscheidend ist dein Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Im Vers 21 wird dann der gute Diener angesprochen und dort heisst es, sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Ein tüchtiger Diener. Tüchtig auf Griechisch ist Agathos. Agathos bedeutet gut, brauchbar, zufriedenstellend. Wenn bist du also Agathos? Wenn du ein guter, ein tüchtiger Diener bist. Wenn du das wahrnimmst, was Gott dir geschenkt hat und das einsetzt. Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Entscheidend ist deine Treue gegenüber Gott. Ich lese den gleichen Vers nochmal. Ich habe ein Wort ausgelassen, respektive zwei Wörter. Sehr gut erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Noch ein bisschen weiter, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Treu auf Griechisch heißt Pistos, das bedeutet vertrauenswürdig, zuverlässig. Also wenn bist du Pistos, wenn du als Diener Gottes treu, zuverlässig, das, was dir geschenkt worden ist, für Gott einsetzt. Das hat oft mit unserer Zeit zu tun. Ich mache die Feststellung, dass wir alle gleich viel Zeit haben. Ich mache die Feststellung, dass dort, wo ich meine Zeit für Gott hergebe, oft auch wieder Zeit zurückkriege. Auf ganz andere Art und Weise. Glauben wir, wir können Gott mehr schenken, als er uns schenken kann. Gott ist viel grösser. Und dann etwas Letztes. Entscheidend sind auch deine Worte. In Matthäus 12, Vers 36 heißt: Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Mit Wort kannst du Menschen segnen oder du kannst sie zerstören. Worte haben so eine Macht, das unterschätzen wir oft. Und wie viele Menschen sind verletzt, am Boden zerstört, einfach nur durch Wort. Ich habe eine ausführliche Liste in meinem Buch, was es konkret heisst. Aber diese vier Sachen sind ganz entscheidend. Deine Motive, dein Gehorsam gegenüber Gottes Willen, deine Treue und deine Worte. Du bestimmst, was auf deinem Fundament, wo Jesus ist, aufgebaut wird. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter in dem Text. Das ist der letzte Text, den ich euch so vorlese, aus dem 1. Korinther 3. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilf oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Am Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Gott wird dein Leben beurteilen und belohnen. Also wie du auf deinem Fundament vom Glauben aufbaust, das ist wesentlich, das ist entscheidend. Belohnungskriterien haben wir gesehen, es ist dein Motiv, dein Gehorsam, Treue gegenüber Gott und dein Reden. Und ich weiss, gewisse Menschen haben Mühe mit dem Text und sagen, aber wie kann das sein im Himmel, sind wir doch alle gleich und bin ich denn nicht eifersüchtig und so. Und ich muss dir einfach sagen, nein, im Himmel gibt es keine Eifersucht mehr. Du wirst zufrieden sein mit dem, was du hast. Damit wir mit dem Text besser umgehen können, möchte ich etwas aus der Zeit von Paulus erklären. Es hat damals die sogenannte ismitische Spiel gegeben. Das ist so etwas wie Olympiade. Und nach dem ismitischen Spiel hat es natürlich Gewinner und Verlierer gegeben. Und dann hat es eben den Richterstuhl auf dem Marktplatz gegeben. Und auf den bezieht sich der Paulus. Genau das spricht der Paulus an in dem Text. Und bei dem Richterstuhl auf dem Marktplatz hat es Preise gegeben, die man empfangen durfte. Zum Beispiel einen Kranz oder eine Krone oder Steuererlass. Schon ein bisschen attraktiver, oder? Das ganze Leben keine Steuern mehr zahlen. Wäre das nicht super? Das hast du dort als guter Sportler kriegen können. Es hat aber eine Strafe gegeben für Regelverstöße. Wenn ich die Situation auf uns übertrage, aufs Preisgericht, dann löst das in mir so eine zweifache Wirkung aus. Zum einen freue ich mich auf den Moment, wo Jesus jedem Einzelnen von uns die Preise überreicht. Also eine Schatzkiste, die wir aufmachen und einfach staunen, was er uns gibt und zur Verfügung stellt. Belohnung von der Nachfolge. Und zum Zweiten löst das Ganze in mir eine Ehrfurcht vor Gott aus. Eine Ehrfurcht in dem Leben. Es beflügelt mich zum Dienst für Jesus. Also der Paulus hat so viel Widerstand erlebt. So viel Mühsames müssen auf sich nehmen. Und ich glaube, der Gedanke der Belohnung hat ihm geholfen, dran zu bleiben. Treu zu bleiben. Dabei zu bleiben. Vor dem Richterstuhl Christi werden unsere Motiv, unser Verhalten geprüft und allenfalls bewohnt. Solltest du auf Vergängliches gebaut haben, bist du immer noch gerettet, heisst es im Text, oder? Also im Richterstuhl Christi geht es nicht darum, gerettet oder nicht gerettet. Es geht um Belohnung. Aber mal ganz ehrlich, ich möchte nicht dort stehen und dann heisst es, wie durchs Feuer hindurch. Ich möchte von Jesus hören, du treuer und guter Knecht. Das möchte ich hören. Wie in Matthäus 25, Vers 21, sehr gut erwiderte Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Ich möchte mal jubeln über die Belohnung, die wir da kriegen. Ich stelle mir das so vor vom Richterstuhl Christi. Das ist jetzt einfach meine Vorstellung. Oder jeder Einzelne kommt dran. Und zuallererst ist mal Jesus für alles Schlechte in meinem Leben gestorben. Also alles, was mich verurteilen würde, das ist weg. Und dann sind wir alle versammelt und Jesus will dafür aufzählen, was wir aus Liebe zu ihm gemacht haben. Danke, dass du einen Propheten eingeladen hast. Danke, dass du den schwachen Mensch eingeladen hast. Und ihn unterstützt hast. Danke, dass du in einem Arbeitskollegen deine Geschichte erzählt hast, wie du Jesus kennengelernt hast und er ins Nachdenken gekommen ist. Und also, das wird ewig lang dauern, glaube ich. Oder bis da jeder dran kommt. Aber wir haben ja eine Ewigkeit Zeit. Die Zeit spielt keine Rolle mehr denn. Ein Preisgericht. Ah, das muss fantastisch sein. Und dann kriegt jeder seine Schatztruhe mit. Und wir freuen uns richtig darüber. Ein anderes Bild. Wir werden im Himmel alle perfekte Glühbirnen sein. Heute müssen wir wahrscheinlich LED-Lampen sagen. Glühbirnen, oder? Und der eine leuchtet halt mit 20 Watt, der andere mit 40, einer mit 60 und einer mit 100. Und bei LED sind es so 2, 4, 6 oder 8 Watt. Oder wir sind alle Glühbirnen, wir leuchten alle, aber halt unterschiedlich hell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war noch eine Frage wichtig. Wie sieht denn die Belohnung eigentlich aus? In unserem Gleichnis von diesen anvertrauten Gaben, Lukas 19 oder Matthäus 25, wo die guten Knechte alle entsprechend belohnt werden, stellen wir etwas fest. Allen wird gleich gesagt, kommt herein zum Freudenfest des Herrn. Alle sind gerettet. Kommt herein zum Freudenfest des Herrn. Unterschiedliches Maß von der Belohnung. Der eine wird über 10 Städte gesetzt und der andere über 5 Städte. Jedem so, wie es ihm entsprochen hat. Allen gleich ist wieder, du bist mit wenigem treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Es wird für alle viel sein. Also die Belohnung wird nicht so ein bisschen mickrig sein. Das sind Potenzen, die hier ausgeteilt werden. Also nicht einfach eine Verdoppelung oder so. Nun, wenn auch nicht klar ist, was das bedeutet, Vollmacht über 10 Städte, über 5 Städte, wird doch deutlich, dass unser Leben in Liebe, Gehorsam, Treue dazu führt, dass wir von kleinen Bereichen, die wir hier auf der Erde haben, zu etwas ganz Grossem werden wechseln. Der Himmel wird absolut genial sein. Ich kann euch also nicht genau sagen, was das bedeutet, wie die Belohnung aussehen wird. Ich weiß es nicht, die Bibel schweigt dazu. Ich möchte das Fazit ziehen aus 1. Korinther 3. Es lohnt sich zu leben, und zwar ewigkeitsbezogen leben. Ich glaube, die Ewigkeit soll die Gegenwart beeinflussen. Weil die Gegenwart beeinflusst die Ewigkeit. Darum lasst uns aus Liebe auf unserem Fundament Jesus weiterbauen. Lasst uns gehorsam sein gegenüber Gottes Willen. Lasst uns treu sein gegenüber Gott. Lasst uns mit unseren Worten segnen. Es lohnt sich. Es wird Frucht bringen. Als Folge werden wir grosse Belohnung empfangen und nicht nur am Hochzeitsfest dabei sein. Und noch ein letzter Bibelvers. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Also dienen will, freiwillig, müssen nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, und jetzt kommt's, den wird der Vater ehren. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Gott, der allmächtige Gott, Vater, Schöpfer von dem ganzen Universum, dein Schöpfer, dein Daddy, wird dich im Himmel einmal ehren. Das ist doch absoluter Hammer. Natürlich, wir werden auf die Knie fallen von ihm und wir werden ihn dann wieder ehren. Weil er ist so gewaltig und so herrlich. Aber was heisst in der Bibel? Der Vater wird uns ehren. Ich möchte dich einladen, wenn Jesus noch nicht dein Fundament ist, mach Jesus zu deinem Fundament. Wenn du zu dem Frage hast, wie man das machen kann, ich will beim Ausgang stehen und die Leute verabschieden, sprich mich an. Und ich helfe dir, den Schritt zu machen, dass Jesus Fundament wird von deinem Leben. Und wenn Jesus schon das Fundament ist von deinem Leben, lade ich dich ein. Bau mit gutem Material auf das Fundament auf. Bleib bei Jesus, auch wenn es manchmal schwierig ist, wenn es manchmal harzig ist. Folg Jesus noch, es wird sich lohnen. Ich möchte jetzt beten und ich kündige das hier schon an. Ich gebe nach meiner Predigt immer eigentlich eine Zeit, wo man Fragen stellen kann. Ich finde es manchmal noch wichtig. Manchmal wird sich unklar ausgedrückt und dann ist es gut, man kann eine Frage stellen. Oder es ist etwas nicht verständlich oder man sieht etwas anderes, das ist auch okay. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Und vielleicht hast du auch etwas mit Gott erlebt, das du möchtest erzählen, um ihn zu ehren und um Gemeinde zu ermutigen. Auch hier dazu soll Gelegenheit sein. Aber zuerst möchte ich mit dem Vater im Himmel reden. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke, dass dein Wort so tief ist. Und bei diesen Texten fällt mir einfach auf, dass ich gewisse Sachen jahrelang überlesen habe. Und ich sehe, dass du uns mal ehren im Himmel. Und ich freue mich auf den Moment. Ich freue mich auf den Moment, wo Jesus einfach uns belohnen wird für das, was wir in deinem Namen gemacht haben und aus Liebe zu dir. Und eigentlich können wir uns das gar nicht richtig vorstellen, aber das ist ja so, der Himmel ist so genial, den können wir uns nicht wirklich vorstellen. Und gleich dürfen wir die Verheißungen nehmen, die Zusagen nehmen und das Glauben. Glauben, dass du den Himmel einmal wirst belohnen, auszeichnen, ehren und es wird eine riesige Freude sein. Und danke vielmals, motiviert uns das auch für die Gegenwart. Du hast uns erlöst und errettet und das genügt. Aber das führt dazu auch, dass wir dich auch lieben wollen, auch ehren. Danke vielmals. Ich möchte dich loben und preisen. Amen.